Bevor wir heute Morgen beginnen, möchte ich bitten, dass wir uns neigen zum Gebet. Wir danken dir, Herr, für das Licht, dein Licht an diesem neuen Tag. Wir bitten dich im Namen Jesu, dass du durch dein Licht in unsere Herzen einbrichst heute. Und dass wir, Herr Jesus Christus, dir ähnlicher werden, dass wir sehen, was dein Plan ist für uns und warum du so geplant hast und was du durch uns bezwecken willst in dieser Welt. Herr, wir bitten dich, reinige du uns von all dem, was uns trennen könnte, davon dein Wort richtig zu verstehen und zu Herzen zu nehmen. Wir beten dich an und rühmen und preisen deinen wunderbaren Namen. Amen. Gottes führende Liebe in der Freundschaft und Verlobung. Das Thema von heute Morgen. Durch die Vorstellungen, die wir gehört haben, gerade vorhin in der Runde, sehe ich, dass es schon an der Verlobungszeit vorbei ist für viele von uns. Manchen steht es noch bevor. Aber ich denke, im Rückblick auf die Zeit des Kennenlernens und der Verlobung können wir heute manches lernen. Unser Bruder Daniel gestern Abend hat versäumt, eine kleine Ausführung zu Ende zu führen. Er begann nämlich am Anfang von seinen Worten mit einer kurzen Aussage: Ich will euch erzählen, wie meine Kinder ihre Ehepartner gefunden haben. Er erzählte uns nämlich auf dem Zimmer, dass alle seine Kinder die Ehepartner durch die Eltern gefunden haben. Das heißt, dass die Eltern, er als Vater, den Ehepartner gewählt hatte für alle seine Kinder, und die Kinder haben es dankbar angenommen. Ganz anders als die Sitten hierzulande und auch bei uns in Amerika. Und das, was ich heute Morgen zu sagen habe, gilt eher für unsere Breitengrade, für das, was wir hier in Europa oder vielleicht auch in dem amerikanischen oder angelsächsischen Raum erleben, an das Bekanntwerden und die Anbahnung von einer Freundschaft, Verlobung und dann Beginn der Ehe. Ich habe darüber geschrieben, über jedes Thema: Gottes Liebe, Gottes führende Liebe, Gottes dienende Liebe, Gottes freundliche Liebe, verschiedentlich beschrieben. Und zwar ganz bewusst. Gestern Abend soll als Leitfaden durch diese Tage dienen, das, was wir gestern Abend gelernt haben, über Gottes Plan der freundlichen, vergebenden und tragenden Liebe in der Familie. Das soll durch alles verstanden werden, als Grund und Boden einer geistlichen, Christus wohlgefälligen Familie ist, dass wir uns täglich und freundlich dienen in der Familie und dass wir auch Freude haben, daran einander in Freundlichkeit diese Liebe auch mit Umarmung, mit Kuss, mit Zärtlichkeit zu zeigen innerhalb der Ehe und Familie. Das gehört sich zu einer biblischen, Gott wohlgefälligen Familie. Die Starrheit, die Entfernung, die Kälte, die in manchen Familien gang und gäbe war, ist nicht Norm, ist nicht Gottes Plan. Und ich denke, es muss hier deutlich gesagt werden, wenn das in deiner Vergangenheit liegt, betrachte das als nicht normativ für das, was in deiner Zukunft existieren und sein soll, sondern betrachte das als ein Stück vom Lernprozess, als ein Stück der Schulung Gottes für dich, als ein Stück deiner Vergangenheit, und lerne daraus, anders zu werden durch die Kraft Jesu und in der Zukunft es anders und neu zu machen. Wenn man daran denkt, eine Beziehung zu beginnen mit einem Menschen des anderen Geschlechts und man hofft, aus dieser Freundschaft könnte eine Ehe werden, habe ich heute Morgen vier Dinge, die ich mit uns kurz betrachten möchte. Und diese vier Dinge haben verschiedene Aufgliederungen und ich werde sie auch ganz kurz mal anstreifen, und bei ein paar will ich dann ins Gespräch mit euch kommen. Ich beschreibe zunächst einmal etwas, was ich erlebt habe etliche Mal in meinem Dienst, und es ist auch ein Grund, warum ich es für so wichtig halte, die Grundsteine einer Beziehung richtig zu legen. Einmal vor einem Gottesdienst, es war etwa 9:55 Sonntagmorgens, haben die beiden ihre Ringe von ihrem Verlobungsringfinger weggenommen und die Ringe wurden dann dem anderen zurückgegeben. 9:55 Sonntagmorgen, gleich vor Beginn des Gottesdienstes, entlobten sie sich. Und der bittere Schmerz, der daraus entstand und bis heute noch durchhält, vor allem bei einem dieser zwei Menschen, ist und war für mich ein Warnzeichen. Das war aber nicht die erste Entlobung, die ich erlebt habe, seitdem wir hier in Deutschland sind, sondern etliche habe ich erleben müssen. Und das gab mir Anlass zu sagen, lieber gleich vom Anfang das Fundament richtig legen, bevor man loslegt in der Beziehung, im Drandenken an das, was kommen könnte. Ich habe vier Dinge. Erstens der geistliche Bereich, zweitens der geistige Bereich, drittens der soziale Bereich und viertens der physische Bereich. Diese vier Dinge sind für mich äußerst wichtig, was die Freundschaft anbelangt und auch eine werdende Ehe. Wenn zwei Leute sich kennenlernen, der geistliche Bereich, sollen sie eigentlich merken, wer der andere ist? Nun, ich weiß, im deutschen Raum, das passierte, das hörte ich gestern in einem Gespräch oder vorgestern in einem Gespräch, eine aus unserer Gemeinde bekam einen Heiratsantrag von einem jungen Mann, der sie über ein Jahr lang in der Bibelschule beobachtet hat und aus heiterem Himmel, so wie das gang und gäbe ist auf der Bibelschule, weil man da in der Bibelschule keine Freundschaftsdinge anbahnen lassen darf, hat er ganz dem Gebot der Schule treu geblieben und hat ihr überhaupt kein Anzeichen gegeben. Und plötzlich aus heiterem Himmel gibt er bekannt, du, ich möchte dich heiraten. Und davon hatte sie natürlich bis zu diesem Moment keine Ahnung und sagte, du, ich muss darüber beten. Und er war ganz entrüstet und enttäuscht, dass sie nicht auf der Stelle Ja gesagt hat. Das ist häufig die Situation. Er sieht sie, in ihm wächst Interesse für sie, er betet darüber, meinetwegen beobachtet er sie, und dann plötzlich kommt der Heiratsantrag aus heiterem Himmel für sie vielleicht, wie in diesem Fall, und sie hat überhaupt keine Ahnung von dem, was dieser Mensch denkt über viele Dinge. Mein starker Vorschlag für die Anbahnung von einer Freundschaft ist, dass sie auf der geistlichen Ebene beginnt. Die erste Verabredung, die meine Frau und ich miteinander hatten zu Beginn unserer Freundschaft, war zu einem Gottesdienst. Und vielleicht ist es ein bisschen hilfreich, wenn ich die zwei Dinge, die ich erlebt habe, einmal was wir erlebt haben in den Staaten, was häufig da ist in christlichen Kreisen und was ich hier häufig erlebt habe, wobei ich beide Systeme, wenn man das so betrachten will, nicht als endgültig betrachte, sondern ich denke, es ist vielleicht ein bisschen von beiden zu nehmen. Aber in USA, ich habe meine erste Verabredung mit Nancy Ende September gehabt. Am 29. September. Erst am 31. August das Jahr drauf habe ich sie gefragt, ob sie meine Frau werden wollte. Ein ganzes Jahr lang bauten wir die Beziehung auf. Ich habe ihr nicht gesagt, dass ich sie liebe, bis zum 5. oder 10. Dezember. Die Beziehung begann Ende September. Oktober und November, über 2 Monate, bauten wir an der Beziehung. Und dann habe ich ihr gesagt, du, ich habe dich lieb. Ich habe aus der bitteren Erfahrung davor gelernt, wie wichtig es ist, die Beziehung anders aufzubauen als die vorhergehenden Beziehungen, die ich hatte. Beziehungen, die nicht schlecht waren, aber sie waren auch nicht gut in dem besten biblischen Sinne dieses Wortes. Ich sage nachher, warum. Wir begannen unsere Beziehung mit einem Gottesdienstbesuch. Ich habe auch von dem Tag an mir vorgenommen, jedes Mal, wenn wir irgendein Treffen, eine Verabredung miteinander haben, wir beginnen dieses Treffen im Gebet. Ein Freund von mir beobachtete mich einmal, bevor ich aus der Tür ging, zu einem dieser Verabredungen mit meiner Frau. Und er sagte, er sah, dass ich betete, nachdem ich fertig war mit dem Gebet. Er sagte, worüber betest du? Ich sagte, ich bete über den Abend, den wir miteinander verbringen werden. Er sagte, ach, der Herr interessiert sich überhaupt nicht für das, was er heute Abend macht. Über solche Dinge braucht er nicht zu beten. Sohn von einem Gemeindeleiter, mein Zimmerpartner im Studium, Sohn von einem Gemeindeleiter, der später dann heiraten musste, weil seine Bekannte schwanger wurde. Der Herr interessiert sich sehr wohl für das, was wir in einer Verabredung machen, wenn wir irgendwo hingehen. Er interessiert sich dafür, und wenn ich den Abend im Gebet vorbereite und wir den Abend gemeinsam im Gebet beginnen oder das Treffen oder unsere Zusammenkunft beginnen mit Gebet, steht diese ganze Zusammenkunft unter dem Leitfaden, Gott ist Herr und Herrscher der Situation. Ein junger Mann kam zu einem Pastor und sagte, wie soll ich meine Gefühle, wenn es dunkel wird und wir alleine sitzen im Wagen, wie soll ich meine Gefühle unter Kontrolle halten? Sagte der Pastor, ja, schließ mal dein Handschuhfach auf und nimm die Bibel raus und lies betreffende Stellen über die Beherrschung eurer Gefühle. Und er sagte, ja, das würde die Atmosphäre völlig töten. Und der Pastor lächelte und sagte, ja, das ist der Sinn der Sache. Nämlich, dass es nicht über das Maß hinausgeht, sondern dass man merkt, Christus will Herr sein in dieser Situation. Es war uns ein Anliegen beim Beginn unserer Beziehung und vor allem mir ein Anliegen, ich will keine heiraten, die Christus nicht kennt, in erster Linie. Und zweitens, ich möchte, dass die Beziehung eine geistliche Basis hat. Die Christus gewollte Basis der Bibel. Ich sagte vorhin auch in diesem Aspekt, was ich für unbedingt notwendig halte, wenn man eine Freundschaft beginnt. Diese Freundschaft hat nur mit einem gläubigen Menschen zu beginnen, nicht mit einem ungläubigen Menschen. Jemand sagte, die Ehe ist kein gutes Missionsfeld. Die Ehe ist nicht gut für Evangelisationszwecke. Ich könnte euch zahllose, tragische Geschichten von jungen Menschen erzählen, die gesagt haben, ja, er ist noch nicht gläubig, aber du, eine gute Beziehung haben wir und ich gewinne ihn doch. Und sie hat ihn doch nicht gewonnen für Christus, oder scheinbar hat sie ihn gewonnen, dann heirateten sie und dann stellte sich das heraus, es war nur eine Scheinentscheidung, damit er sie gewinnen konnte, aber er war nicht dabei, etc., etc. Es gibt nur eine Ausnahme, die ich kenne, von all den Beziehungen, die mir bekannt sind, wo ich weiß von einem Mann nach Beginn der Beziehung, wo er dann zum Glauben kam. Eine einzige Ausnahme von zig Fällen, die mir bekannt sind. Daher eine geistliche Beziehung auf geistlicher Basis mit einem wiedergeborenen gläubigen Christen. Und es gibt Christen und Christen. Es gibt zweierlei, wissen wir, es gibt Leute, die für den Herrn brennen. Und es gibt auch andere, deren Herz nicht für die Sache Jesu brennt. Und daher, wenn du sagst, ich möchte eine Freundschaft beginnen, dann mit einer Person, deren Herz auch gleich schlägt mit dir. Als ich meine Freundschaft begann mit Nancy, war es schon in meinem Herzen klar. Ich hatte schon meine Erfahrung in Deutschland hinter mir. Ich zielte auf Mission mit meinem Leben. Ich wusste, ich gehe in den vollzeitlichen Dienst des Herrn. Das war mir schon alles bis dahin klar. Mit 20 Jahren. Und da habe ich gewusst, ich darf keine heiraten, erstens, die den Herrn nicht kennt, und zweitens, die nicht voll mit mir zieht in dem Gedanken, wir wollen dem Herrn gemeinsam dienen, vollzeitlich. Und so wollte ich ganz, ganz langsam die Sache angehen lassen. Und übrigens, ich habe noch eine Bedingung gehabt, man schmunzelt vielleicht drüber. Ich lache, wir sprechen mit Schmunzeln und Lachen noch heute drüber. Damals, als ich in Berlin war, habe ich mit einem Ehepaar zusammengedient und seine Frau konnte Klavier spielen. Ich habe 6 Jahre Klavierunterricht gehabt, aber ich kann kein Klavier spielen. Und ich habe gewusst, das ist sehr dienlich, wenn die Frau im Dienst auch musikalisch begabt ist. Achim hat das auch zu schätzen gelernt, dass die Petra auch so musikalisch begabt ist. Und das war mir auch ein Anliegen. Und so habe ich gesagt, ich beginne keine Freundschaft mit irgendeiner, wenn sie das Klavier nicht spielen kann. Und so habe ich hinten herum gefragt, wenn ich irgendjemand in Auge hatte, da habe ich hinten herum fragen lassen oder irgendwie gefragt, kann sie Klavier spielen? Dann habe ich überhaupt keine Verabredung mit ihr gehabt. Ich habe überhaupt, weil mir es klar war, eine Bedingung, wenn sie mit mir in den Dienst geht, ich möchte, dass sie Klavier spielen kann. Das Lustige und das wirklich Lächerliche an der Sache ist, meine Frau kann sehr gut Klavier spielen, aber sie scheute sich vor mir, das Klavier zu spielen und hat es auch nicht getan, bis nachdem wir geheiratet haben. Nun, seither hat sie es ständig gebraucht im Dienst und ich bin sehr dankbar dafür. Voraussetzungen in die Beziehung bringen. Was will ich als Person? Was für Menscheneigenschaften, was für Qualitäten im Leben? Gläubige Person, die den Herrn liebt von ganzem Herzen, die bereit ist, dem Herrn zu dienen, genauso wie ich, mit brennendem Herzen. Ich denke auch in dieser Beziehung, in dem geistlichen Bereich, eine demütige Haltung. Es gibt Christen, von denen man sagen kann und sagen muss, sie sind sehr ungebrochen in ihrem Egoismus. Sie sind sehr egozentrisch, sehr ichbezogen. Und diese Ichbezogenheit tötet jede Beziehung. Ein Christ, der hungrig ist nach Demut, der hungrig ist zu lernen, ist ein Christ, der Gott gefällt. Was ist die Grundbedeutung von dem Wort Jünger? Wer kann es uns sagen? Nachfolger, es gibt noch eine andere Grundbedeutung davon. Nein, es ist das Wort Lerner. Jünger bedeutet Lerner. Nachfolger in dem Sinn, er folgt einem anderen nach und guckt ihm auf die Finger und lernt von ihm. Wir lernen von Jesus Christus. Diese Lernbereitschaft ist Grund und Wesen von einem Jünger. Wenn jemand sagt, ich bin ein Jünger Jesu, hat er eine lernwillige Einstellung. Er ist nicht einer, der sagt, du kannst mir nichts sagen, ich weiß das schon. Sondern er will immer dazu lernen. Und das ist die demütige Haltung, die in Philipper 2 hier beschrieben ist. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Christus Jesus auch war. Welcher, da er sich in Gottes Gestalt befand, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Philipper 2,7. Sondern sich selbst entäußerte und die Gestalt eines Knechtes annahm und den Menschen ähnlich wurde. Daher kommt auch dieser Begriff Diener in dem Wort Knecht und Jünger. Wenn wir Jesu Einstellung haben, haben wir eine dienstbereite Einstellung, eine lernwillige Einstellung und eine dienstwillige Einstellung. Er nahm die Gestalt eines Knechtes an und den Menschen ähnlich. Und in seiner äußeren Erscheinung wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte und gehorsam wurde bis zum Tod, ja bis zum Kreuzestod. Die Bereitschaft, runterzukommen. Es ist nicht weise, eine Freundschaft zu beginnen mit einer Person, die ein Alleswisser ist, die Rechthaberei ausübt. Diese Person ist nicht lernwillig. Und die Grundeigenschaft von der Christenheit ist, Herr, ich will von dir lernen. Die demütige Haltung. Demut ist nicht natürlich eine Sache, wo man weiß, man hat sie, denn wenn man weiß, dass man hat sie erst recht nicht. So wie derjenige, der sagte, ich habe ein Buch geschrieben, die zwei demütigsten Menschen der Welt und wie ich den anderen kennenlernte. Das ist nicht Demut. Sondern Demut ist, wenn ich Gott in seiner Größe erkenne und mich in meiner wahren Größe neben ihm erkenne, wie geringfügig und klein ich wirklich bin, wie wenig ich kann. Und dann erkenne ich, Moment, ich brauche ihn. Es ist diese abhängige Beziehung von Christus. Der Mensch meistert das Leben nicht allein. Diese demütige Haltung ist mir so wichtig. Das zeigt sich in der Haltung zum Wort, in der Haltung im Umgang mit anderen Menschen, diese Bereitschaft zu lernen von Christus und zu lernen von anderen. Ich brauche meine Geschwister im Leib Jesu. Ich brauche meinen Vater, ich brauche meine Mutter, ich brauche dich. Jedes Mal, wenn ich das Vorrecht habe, in der Gegenwart anderer Christen zu sein, habe ich auch das Vorrecht, von dir, von euch zu lernen. Ihr habt Dinge erfahren und Dinge gelernt, die ich noch nicht erfahren und gelernt habe. Und mir ist es immer ein Vorrecht, von anderen Christen etwas Neues zu lernen. Diese Lernwilligkeit beibehalten das ganze Leben lang. Wisst ihr, was alte Menschen sehr schön macht, wenn sie alt werden? Wenn sie dabei diese Lernwilligkeit beibehalten. Wenn sie nicht so alt sind, dass sie Lernwilligkeit aufgegeben haben. Ich habe einen 1976 einen pensionierten deutschen Pastor, der ist ein ausgewanderter Deutscher, der in den USA, in Kalifornien, dem Herrn begegnete und ihn kennenlernte. Er kam nach Deutschland mit 70 oder 71 Jahren, 1976, um die Gemeinde zu leiten in Stuttgart. Das ist ein sagenhafter Mensch gewesen. Der ist jetzt beim Herrn, er starb vor ein paar Jahren. Mit 69 oder 70, nachdem er die Gemeindeleitung in Florida schon abgegeben hatte, er hat 5 oder 6 Gemeinden in den USA gegründet. Er sagte, ein junges Paar kam auf mich zu, sie wollten um 6 Uhr morgens am Strand, am Ozeanstrand in Florida, ihre Hochzeit durchführen lassen. Er sagte, gut, machen wir. Barfuß am Strand um 6 Uhr morgens haben sie Hochzeit gefeiert. Mit 70 Jahren, ich fand das absolut sagenhaft. Diese Beweglichkeit, diese Offenheit für was Neues, für was anderes. Gut, das Paar sagte, wir wollen bei Sonnenaufgang, wir wollen die Schönheit der Natur, wir wollen draußen in der Natur unsere Hochzeit. Warum nicht? Ja, warum nicht? Was spricht dagegen? Diese Bereitschaft, noch zu lernen, das will ich nur hervorheben. Und wenn ich noch alt werden kann und diese Offenheit beibehalten kann, ich will sie ja diese beibehalten, das ist ein Grundwesen von einem Jünger Jesu. Bereit sein, zu lernen von ihm, zu lernen von anderen. Und dann, ich denke, noch ein Ding unter diesem geistlichen Bereich ist, dass beide die gleichen geistlichen Ziele haben. Wenn er dem Herrn dienen will mit ganzem Herzen und sie lieber nur einmal im Monat in den Gottesdienst gehen möchte, dann hat man schon vorher Probleme geplant für die Beziehung nachher. Wenn er brennt für die Sache des Dienstes, meinetwegen in der Mission, und sie sagte, ich möchte lieber ein Haus bauen und mir ein sicheres Leben und möchte meine eigenen 4 Wände und meine Kinder um mich haben die ganze Zeit, dann haben sie verschiedene Zielsetzungen für ihre Ehe nachher geistlich. Und ich denke, diese Basis muss stimmen. Nun, man kann das nicht von der Ferne aus und durch das Empfinden, durch die Übertragung der Gedanken, ohne dass man sie ausgesprochen hat, man kann das nicht wissen. Ich kann nicht erfahren, was in der Gedankenwelt meiner Frau, meiner Verlobte, meiner Freundin damals, ich konnte nicht erfahren, was sie denkt, was sie gedacht hatte, ohne sie gefragt zu haben, ohne sie kennengelernt zu haben. Und diese Kennenlernphase halte ich für äußerst wichtig. Und das bringt uns dann zum zweiten Bereich, eben dieser geistige Bereich. Wenn die Voraussetzung stimmt, und da wiederhole ich, was ich gestern Abend gesagt habe, die Liebe zum Herrn, wenn diese Voraussetzung stimmt, von beiden, hat man dann eine richtige Zielsetzung für die gesamte Aufbau der Beziehung nachher. Der geistige Bereich, kennenlernen, die Denkweise, und das kommt durch Austausch. Vor einigen Jahren, ein guter Freund von mir, der seine Verlobte in Starnberg kennengelernt hatte, seine Freundin da kennengelernt hatte, sie verlobten sich, lernten sich im Sommer kennen und waren in wenigen, also im April schon zu Ostern schon verheiratet. Eine ziemlich kurze Zeit des Kennenlernens, aber sie waren beide nicht jung. Und er kam auf mich zu und er sagte, du, was müssten wir vorehelich durcharbeiten? Ich habe nämlich, wenn Leute mich bitten, sie zu trauen, habe ich die Bedingung, dass ich nur solche Leute traue, die bereit sind, mindestens 4, 5 bis 6 Sitzungen mit mir zusammen zu sein, von jeweils 2 Stunden. Das heißt insgesamt 10 bis 12 Stunden, mindestens, wo wir zusammenarbeiten in der vorehelichen Vorbereitung. Und was machen wir da? Dieser Freund, der heiratete, der konnte das nicht machen mit mir, und ich habe gesagt, du, dann schreibe ich euch eine Liste auf von den Dingen, die ihr vorehelich durcharbeiten müsstet. Ich habe wirklich versagt an diesem Wochenende. Ich wollte einen Haufen davon mitbringen, um euch allen zu geben, und habe sie zu Hause vergessen. Ich kann sie eventuell euch nachschicken, und da könnt ihr sie vom Haus nachher beziehen. Auf jeden Fall, oder vielleicht habe ich einzelne Anschriften, die kann sie dann euch zukommen lassen. Ich schrieb 10 Bereiche auf. Und für mich sind diese 10 Bereiche schon in ihrem Wesen geklärt. In ihrem Wesen geklärt, bevor ich meiner Frau gesagt habe, ich hab dich lieb. Ich wusste im Großen und Ganzen, was sie denkt oder dachte über diese Bereiche, bevor ich die Beziehung noch weiter laufen ließ. Erstens über Gott und sein Wort. Die persönliche stille Zeit, die Einstellung zur Bibel ist die Bibel, Gottes Wort, die Einstellung zur Bibel und auch die beidseitige Bereitschaft, die Bibel aufzuschlagen, auch miteinander die Bibel aufzuschlagen unter seiner Leitung. Übrigens, in diesem Bereich möchte ich sagen, der Mann hat die Aufsicht von der Beziehung, und die Anregung für das Aufschlagen der Bibel hat von dem Mann zu kommen. Nicht, dass er ständig nur allein die Bibel liest, in unserer Ehe ist das nicht so, aber ich bin der Anreger davon. Und ich habe mächtig versagt in diesem Bereich in der Vergangenheit und bin so dankbar für eine geduldige Frau, die gewartet und gebetet hatte, bis ich endlich mal zu Sinnen kam und sah ein, wie dumm und wie verkehrt ich gehandelt hatte. Ich habe von Vater Ten Boom eine Lehre gezogen. Ihr kennt ja den Film Die Zuflucht von der Billy Graham Filmorganisation und das Buch Die Zuflucht von Corrie Ten Boom. In dem Film, wer den Film gesehen hat, weiß, dass nach jeder Mahlzeit die Töchter Betsy und Corrie am Tisch zu erscheinen hatten. Selbst wenn sie da nicht gegessen hatten, hatten sie am Tisch zu erscheinen für die tägliche Andacht nach der Mahlzeit. Und selbst wenn sie irgendwas zu tun hatten, nach der Mahlzeit waren sie am Tisch für das Lesen der Schrift. Ein Abschnitt der Schrift wurde gelesen und dann wurde gebetet. Ich habe an seinem Vorbild etwas abgeguckt. Ich bin so dankbar für das Vorbild anderer. Und ich habe von Vater Ten Boom gelernt, und ich sagte zu meiner Frau, das war so 78 oder so, wo der Film rauskam und ich das gesehen hatte, ich sagte, gut, wir fangen an mit dem Lesen der Bibel. Wir sind jetzt beim zweiten Mal durch bei Galaterbrief angelangt. Stück für Stück, Kapitel für Kapitel oder Abschnitt für Abschnitt, die Bibel laut am Tisch durchzulesen, sodass wir unsere Bibel, jetzt bald werden wir dann zu Ende sein, vielleicht bis Jahresende werden wir fertig sein. Und wenn wir nicht da sind mit unseren Kindern, wenn jemand auf unsere Kinder aufpasst in unserer Abwesenheit, verordne ich das, dass sie nach dem Essen die Bibel mit den Kindern lesen. Wir sind bei dem Kapitel, morgen wird dieses Kapitel gelesen, am nächsten Tag wird das Kapitel gelesen. Während der Schulzeit ist natürlich kaum die Möglichkeit, darüber zu sprechen. Denn wir sind ja beschäftigt, wir sind froh, wenn wir eben die Zeit haben. Manchmal muss ich springen nach dem Essen, manchmal müssen die Kinder springen in den Unterricht. Wir lesen halt den Abschnitt. Manchmal mit wenig Kommentar. Jetzt im Sommer oder zu Urlaubszeiten, wenn wir lesen und man ist lockerer, die Atmosphäre ist gelassener, dann stellen die Kinder Fragen. Und ja, manchmal haben wir eine Stunde und zwei Stunden nach dem Essen gesprochen über den Text. Wir hatten nichts anderes vor. Es war kein druckender Termin und wir konnten sprechen, in Austausch kommen miteinander über den Text der Schrift. Jeden Tag. Daniel hatte es mit seiner Familie zwischen 5 und 7 Uhr morgens gemacht. Preist den Herrn für solche Konstantheit und Konsequenz. Ich habe vom Vater Ten Boom gelernt, für unsere Situation etwas Konkretes und Konsequentes durchzuhalten, was das Anregen der täglichen Lese der Schrift ist, dass wir die Bibel lesen, ständig. Und ich rege das an für die Männer unter uns. Wir Männer scheinen auch an diesem Punkt etwas schwach in der Leitung zu sein. Und ich rege das mit Nachdruck an. Nimm dir das vor in der Aufsicht eurer Beziehung. Rege das ständig an. Manche lachen darüber, wenn ich Folgendes sage, aber ich habe bis jetzt keine Ausnahme gefunden. Wenn wir irgendwo zu Gast sind und wir uns hinsetzen zum Essen und die Frau ihren Mann anspricht und sagt, Schatz, würdest du bitte mit uns beten, dann weiß ich schon, wer die geistliche Leitung in dieser Beziehung hat. Wenn die Frau den Mann anregen muss zu beten, in meinem Beisein, dann weiß ich, sie ist die Anregerin von der geistlichen Ebene in ihrer Ehe. Es ist nicht, dass er nicht Christ wäre. Er sollte aber sagen, Schatz, würdest du mit uns beten? Oder jemand bitten, am Tisch zu beten oder selber beten. Er sollte der Anreger sein. Er ist der geistliche Oberhaupt, der Pastor der Familie, wenn man das so sagen darf. Er hat die geistliche Aufsicht. Ich denke, es ist äußerst wichtig, wenn Gottes Wort im Mittelpunkt steht in der Beziehung. Zweitens, wir sprechen über die Rollen der beiden Leute zueinander. Und wir werden in den nächsten paar Stunden darüber sprechen. Und dann streife ich das hier nur an. Wir sprechen in den vorehelichen Gesprächen über die Rollen. Das ist immer individuell. Bei einem Paar haben wir die ersten zwei Stunden, der ganze erste Abend, nur über Punkt 1 gesprochen. Bei einem anderen Paar haben wir einen ganzen Abend nur über die Beziehung zu Schwiegereltern gesprochen. So kompliziert waren die Situationen in ihrer Beziehung zueinander, dass sie sagten, wir brauchen hier von. Ein ganzer Abend wurde darüber gesprochen. Bei einem anderen Paar brauchte es nur 10 Minuten. Es ist bedürfnisorientiert, diese Begleitung in der vorehelichen Phase, nach den Bedürfnissen des Paares. Der dritte Bereich oder ein dritter Bereich ist die Gemeinde und der gemeinsame Dienst in der Gemeinde. Seid ihr übereingekommen, welche Gemeinde ihr nach der Eheschließung besuchen wollt? Seid ihr übereingekommen in dem, was ihr mit eurer Ehe machen wollt, in Bezug auf Dienst, meinetwegen Gastfreundschaft, die Wohnung aufmachen und andere Leute aufnehmen? Ein junger Mann in der vorehelichen Phase, als wir an diesen Punkt kamen, und da habe ich auf der Liste Übernachtungsgäste draufgeschrieben. Da sagte er, bei uns kommt niemand ins Haus. Da habe ich gedacht, Und übrigens, bei diesen vorehelichen Gesprächen, ich betrachte meine Aufgabe als die Aufgabe von einem Deckellüpfer. Ich versuche, dass beide wissen, was der andere denkt. Und ich dachte, halte mal, wir haben hier mit einer gewissen Engherzigkeit zu tun. Und da habe ich gedacht, jetzt baue ich das ein bisschen aus. Da habe ich gesagt, du, es ist 2 Uhr morgens, mitten im Winter, es schneit, 15 Zentimeter Schnee liegen auf dem Boden und ich fahre an eurer Wohnung vorbei und 150 Meter von eurer Wohnung entfernt setzt mein Wagen aus. Ich kann den Wagen nicht mehr zum Laufen bringen. Und ich steige aus, ich weiß, ihr wohnt gleich in der Nähe, ich läute bei euch um 2 Uhr morgens. Es schneit draußen. Würdest du mich da nicht aufnehmen? Nein, kommt nicht in Frage. Ich stehe auf, ich ziehe mich an, ich fahre dich heim, aber bei mir übernachtest du, selbst du nicht. Und da bohrte ich, noch ein bisschen an dem Punkt. Denn ich wollte, dass sie weiß, wen sie bekommt. Mir war es wichtig, dass sie weiß, es handelt sich hier um eine Sturheit, die er hat. Nun, der hat Übernachtungsgäste schon bei sich aufgenommen und der hat seine Einstellung geändert. Aber mir war es wichtig in dieser Phase, dass sie erfährt, wen sie vor sich hat. Nicht, dass man denkt, ich habe die Person für mein Leben da und plötzlich die Sturheit die Beziehung zerstört. Es ist wichtig, dass man weiß von vornherein, wir sind beide auf der gleichen Wellenlänge, was unsere Zukunftsziele anbelangt. Gemeinde und Dienst, wir wollen in die gleiche Gemeinde. Wir denken gleich über zum Beispiel die Frage der Taufe. Ich habe jetzt neulich eine Hochzeit in Belgien gehabt und ein ganz, ganz liebes Paar. Und sie kommen aus verschiedenem Hintergrund. Er von einer freien Gemeinde, sie eben von der Landeskirche. Und ich habe dann nur die Frage gestellt, was denkt ihr über die Tauffrage? Nun, ich habe gewusst, ich steche damit ins Wespennest. Und gut eine halbe Stunde haben wir darüber gesprochen. Und Sie haben das noch nicht voll ausgearbeitet. Und da habe ich dann Empfehlung gegeben, trag das aus. Ich habe gesagt, das und das lehrt die Schrift über diesen Punkt. Was denkt ihr darüber? Und nun, Sie wissen, wo Sie hingehen und es wird interessant werden in der kommenden Zeit. Ist nur eine Frage, was macht man, wenn Kinder kommen? An diese Frage der Taufe. Denkt man gleichgesinnt über diese Frage der biblischen Taufe? Dann ein vierter Bereich, den ich sehr gern ausarbeite mit den jungen Paaren vorehelich, ist der Bereich des Selbstbildes und der Geborgenheit. Wer bin ich? Meine Identität in Christus. Selbsteinschätzung, das ist ein Schlagwort heute. Und ich sagte gestern Abend, ich halte nichts davon, wenn man sagt, dass die Bibel uns befiehlt, wir sollen uns lieben. Die Selbstliebe wird in der Schrift angegriffen. Das heißt, wir sollen uns selbst nicht lieben. Das ist ein schlechtes Zeichen der Insight. Die Selbstliebe der Menschen nimmt zu. Selbstbezogenheit und Ichbezogenheit. Sondern die Selbstliebe, die in der Schrift gemeint ist, ist dieser Überlebenstrieb, die in uns allen ist, die Bereitschaft, nach den eigenen Bedürfnissen Ausschau zu halten. Und die Liebe für andere bedeutet, ich versuche, die Bedürfnisse des anderen festzustellen und sie zu stillen. Nun möchte ich hier kurz mal mit uns ins Gespräch kommen, weil ich das für äußerst wichtig halte und wir sonst das nicht ansprechen. Was ist das eigentliche Selbstbild, das die meisten Menschen haben, der Wert, das Wertgefühl, das die meisten Menschen haben? Woher holen sie ihr Selbstwertgefühl? Was denkt ihr? Okay, vielfach durch die Erziehung. Was wird vermittelt in der Erziehung über Selbstwert? Okay. Ja. Meine Beobachtung ist es, dass viele Eltern den Fehler machen, das Gefühl zu vermitteln an die Kinder, sie sind was wert, wenn sie was leisten. Wenn du gute Noten nach Hause bringst, dann bist du ein wertvoller Junge. Das ist leider die Mitteilung, die viele Eltern geben. Und es ist auch die Mitteilung, die unsere ganze Gesellschaft gibt, davon abgesehen. Es gibt gute Eltern, die das nicht vermitteln. Du bist wert, eben weil du bist. Und das ist der biblische Weg. Ich möchte das illustrieren. Ich illustriere das gern mit einem Bild, das ich hörte von einem Evangelisten in Stuttgart, der in einer Evangelisation ein Stück Holz verbildlicht hat. Er sagte, es ist einen Meter lang und 35 Zentimeter breit und 15 Zentimeter hoch. Es ist Edelholz. Meinetwegen als Edelholz kommt es teuer zu stehen. Meinetwegen ist das Stück Holz 100 Mark. Oder 200 Mark wert, wenn es von irgendeinem Urwald kommt und es ist noch Edelholz. Wird aber von jemandem aus der Familie Stradivarius verarbeitet. Wie viel wert ist es dann? Mindestens. Neulich habe ich die Veräußerung von einer Geige von der Familie Stradivarius gehört und das ging in die Hunderttausende. Bloß ein Stück Holz. Woher bekam dieses Stück Holz den Wert? Abgeleitet von der Meisterhand. Das Stück Holz an sich ist nicht viel wert. Aber die Verarbeitung durch Meisterhand gab dem Stück Holz den Wert. Chemikalienmäßig sind wir vielleicht 15 Mark wert. Aber wir sind von grenzenlosen Wert, weil abgeleitet von des Meisters Hand, er uns mit einem Wert versehen hat, der unabänderlich ewig ist. Psalm 8, er hat uns mit einem Wert versehen, mit Ehre und Schmuck hat er gekrönt, uns ein bisschen niedriger gemacht als die Engel und uns mit Ehre und Schmuck gekrönt. Dein Wert ist unabänderlich ewig. Punkt. Aber der Wert, das Wertgefühl, das die meisten Menschen haben, ist, dass sie wertvoll sind, wenn sie was geleistet haben. Der Challenger-Unglück macht das sehr deutlich. 8 Leute starben. Sie wurden in Amerika schwer gefeiert als 8 super wertvolle Menschen. Sie waren wertvoll, sicherlich, aber nicht wertvoller als 8 verkalkte Leute, die in Altersheimen am gleichen Tag starben, irgendwo in der Welt. Sie waren nicht wertvoller als 8 abgetriebene Babys, die am gleichen Tag starben, irgendwo in der Welt. Sie waren nicht wertvoller als 8 Behinderte in behinderten Werkstätten, irgendwo in dieser Welt. Denn der Wert des Menschen ist identisch. Es ist unbegrenzt und ewig, weil wir von des Meisters Hand kommen. Daher ist jeder Mensch in diesem Raum grenzenlos wertvoll in Gottes Augen. Nun, wenn man denkt, fälschlicherweise, durch die Vermittlungen der Erziehung, wenn man denkt, ich habe Wert, weil ich geleistet habe, was für eine Auswirkung kann das haben in der Freundschaft und in der Ehe? Wenn jemand denkt, ich bin wert, wenn ich was leiste und nur wert, wenn ich was leiste, was für eine negative Auswirkung wird das haben können in der Beziehung? Was denkt ihr? Angenommen, sie bietet ihm einige Wochen lang statt ein sehr gutes Essen, sie bietet ihm Brandopfer. Ihre Kochkünste am Anfang der Ehe sind nicht sonderlich gut. Und sie bietet ihm Brandopfer. Ihre Leistung in der Küche ist nicht sonderlich gut. Was ist die negative Auswirkung, wenn ihre Selbsteinschätzung davon kommt, dass sie sagt, ich bin was wert, wenn ich in der Küche was Gutes leiste und die Leistung nachlässt? Was ist die negative Auswirkung? Okay. Es führt zu Komplexen und zu einer Versteigerung in diesem Problem. Es wird schlimmer und schlimmer. Was noch? Ja, es führt zu einer Verkrampfung und Leistung, zu einem Leistungsdruck. Okay, wenn sie unsicher ist, und das wird wahrscheinlich der Fall sein, sie beginnt dann eventuell die Unsicherheit bei ihrem Gatten zu suchen. Was noch? Okay. Glücklicherweise gibt es Partner, die trotzdem die Liebe zeigen, und sie begreift das eben nicht, weil ihre Wertvorstellung und Selbsteinschätzung völlig verkehrt ist. Sie denkt völlig verkehrt von sich und er denkt richtig. Gute Nacht, wenn beide falsch denken. Wenn er tatsächlich dann sagt, du bist ja wertlos, weil du nichts fertig bringst in der Küche. Das gibt es auch leider. Es gibt Männer, die dieses Wort wertlos über die Lippen nehmen von dem Partner, eben weil sie versagt haben an irgendeiner Aufgabe. Das war sonst, glaube ich, jemand, der etwas sagen wollte. Nicht? Wolltest du? Achso. Ah. Was noch? Das hat meines Erachtens gravierende Folgen in der ehelichen Beziehung. Wenn oder in der freundschaftlichen Beziehung, wenn man hier falsch denkt. Unser Wert ist nicht abzuleiten von unserer Leistung. Aber so denkt die Welt. Wenn du was leistest, bist du was wert. Es fehlt eine grundsätzliche Geborgenheit des Wissens, wer ich bin. Ich weiß, dass ich ein Kind Gottes bin. Ich weiß, was Christus für mich gemacht hat. Ich weiß, wo mein Leben hinzielt. Ich weiß, woher ich kam. Ich weiß, warum ich hier bin. Ich weiß die Bedeutung des Lebens, weil ich Christus kenne. Und wenn die Frau tatsächlich nur abhängig ist von seinem Lob über ihre Kochkünste, um die Wertvorstellung gestärkt zu bekommen, dass sie da was wert ist, wenn sie was geleistet hat und sie tatsächlich dann nachlässt in der Leistung, dann ist diese Frau total verunsichert. Sie beginnt in diesem Leistungsdruck ganz verkrampft zu sein. Und drehen wir das mal um, er versagt und hat auch das falsche Denken. Und sie weiß nicht, wie unterstützen. Sie kommt ihm nicht ran in der Hilfeleistung und so weiter. Wenn beide verunsichert sind und sie kommen in die Ehe und hoffen, endlich mal bekomme ich irgendwas von dem Partner und bekomme diese Dinge nicht, man weiß nicht, wer man ist vor Christus, da ist diese Ehe voll von Erwartungen, die nie erfüllt werden können. Nie. Weil man nur alles vom anderen absaugen will und der andere gibt eventuell nichts. Daher ist es äußerst wichtig, dass ich weiß, wer ich bin in Christus. Ich sage immer zu solchen Leuten, sie sollen Römer 5, 1 bis 11 durchlesen. Römer 5, 1 bis 11 gibt die Beschreibung von dem, was wir sind in Christus und wer wir sind in Christus. Und sagt uns, was Christus für uns getan hat. Er hat uns vergeben. Ich bin ein vergebener Mensch. Ich bin ein Mensch, der dem vergeben wurde. Und da heißt es auch da, und er hat uns nicht nur vergeben, er hat uns gerecht. Was bedeutet das, wenn ich weiß, wer ich bin in Christus? Ich bin begnadigt und akzeptiert worden von ihm. Ich stehe in Christus geboren. Punkt. Das löst mich von diesem Leistungszwang und von diesem schrecklichen Druck. Ich kann sagen, Herr, ich danke, dass du mir vergibst. Ich habe eben versagt. Aber ich danke, dass du vergibst. Ich bin so dankbar, einen Ehepartner zu haben, die sagt, oh, bitte verzeih mir, ich habe versagt. Wir sind so dankbar, dass wir uns gegenseitig diese Vergebung reichen können, weil wir ständig diese Vergebung brauchen. Diese Tage haben wir uns mehrmals sagen müssen, oh, I'm sorry, please forgive me. Tut mir leid, bitte verzeih mir. Wir sind nicht vollkommen. Nach 24 Jahren der Ehe kommt es immer wieder mal vor, dass wir uns verletzen. Aber wir leben ja nicht aus der Leistung, sondern aus der Liebe Jesu und geborgen in seiner Hand. Unsere Beziehung zueinander steht unter diesem Aspekt, dass wir wissen, wer wir sind in ihm und dürfen einander dienen diesbezüglich. Weißt du, wer du bist in Christus? Das ist etwas, was wir vorehelich durcharbeiten und ich halte das für äußerst wichtig, dass man weiß, wer man ist und warum man so steht in ihm. Noch etwas arbeiten wir durch und das ist das Gebiet der Kommunikation. Wie spricht man miteinander? Das werden wir auch in diesen Stunden tun und so überspringe ich das jetzt. Nummer 6, wir sprechen über Schwiegereltern, die Beziehung zu den zukünftigen Schwiegereltern. Und da halte ich das für sehr wichtig. Wir sprechen über Geld und Habe. Eine einheitliche Einstellung über Geldsachen. Will sie bauen? Will er bauen? Wollen sie irgendwo hinfahren? Wie wollen sie ihr Geld ausgeben? Wie viel wollen sie sparen? Wie viel wollen sie dem Herrn geben? Wie viel wollen sie für den Dienst der Mission geben? Wie viel, wenn sie so denkt und er ganz anders? Oder wie denken sie, eine Frage habe ich, wie denkt ihr über spontane Käufe? In Amerika ist das eine solche. Ich traue ein junges Paar im August und wir waren zusammen im Januar. Ich konnte in den USA sein im Januar. Und ich habe gesagt, aber ich brauche diese Stunden der Vorbereitung. Sie sagten, okay. Und so begannen wir um etwa 14 Uhr Sonntagnachmittag und gingen bis 22 Uhr durchgehend. Haben wir die vorehelichen Gespräche alle in einem Zug gemacht, weil wir nur einen Tag hatten. Und bis um 18 Uhr ging alles, oder 19 Uhr ging alles ziemlich glatt. Die junge Frau, die war in der Jugendgruppe damals, als ich Jugendleiter war in den USA, bevor wir nach Deutschland kamen. Und sie hat jetzt mit 40 oder 41 einen Mann gefunden, finde ich sagenhaft. Und wir kamen dann um 19 Uhr zu der Frage Geld und Habe. Dann habe ich gefragt, ja, wie steht ihr in der Frage Geld und Habe? Wie ist es da mit eurem Umgang mit dem Geld? Oh. Und bis zu dieser Stunde hat sie gesagt, ja, da ging alles gut in diesem vorehelichen Gespräch. Sie war gespannt, was kommt auf uns zu in diesem Gespräch mit Roger. Sie wusste nicht. Und bis dahin habe ich immer wieder gefragt, ist gut gegangen bis jetzt da? Ich sagte, ja, es geht sehr gut. Als die Geldfrage dann auftauchte, da ging es anders. Da sagte sie, ich habe Schulden.
Ja, wie viel? Das sage ich nicht. Dann habe ich gefragt, weiß er wie viel? Er schüttelte den Kopf. Nein, ich weiß nicht wie viel. Aber ziemlich viel. Ich sagte, du, ich kenne sie sehr gut. Ich sagte, du, eins sage ich dir, wenn du nicht bereit bist zu sagen, wie viel die Schulden sind, dann packen wir es jetzt. Denn wenn er nicht wissen darf vorher, wie viele Schulden du mit in die Ehe bringst, das ist völlig unfair. Sagte sie, ja, so ziemlich viel. Dann habe ich gesagt, gut, sind es 5.000 Dollar? Nein, mehr. 7, mehr. 8, mehr. 9, mehr. 10, nicht ganz. Woher kamen diese Schulden? Ja, ich habe Leute gerne und ich kaufe gerne Geschenke. Und ich kaufe gerne Geschenke mit meiner meinem Kreditkärtchen. Plastikgeld. Und ich habe halt hohe Schulden gemacht, weil ich viele Geschenke gekauft habe für Leute. Ich habe gesagt, die Kreditkärtchen müssen morgen zerstückelt werden. Und die wurden auch so gemacht. Ich bekam einen Bericht von den beiden durch ihn vor wenigen Wochen. Am nächsten Tag wurden die Kreditkärtchen zerstückelt. Dann habe ich den gefragt. Ich habe gesagt, Chuck, bist du noch bereit, sie zu nehmen mit diesen hohen Schulden? Er sagte, ja, ich bin gerne bereit, sie zu nehmen, auch mit diesen Schulden. Dann schaute ich sie an und ich sagte, das ist ein Bild von unserem Herrn Jesus Christus, der uns als seine Braut nahm mit unserer ganzen Schuldenlast. Trotzdem wir hoch verschuldet waren, nahm er uns auf und bezahlte unsere Schuld mit. Ich achte Chuck sehr hoch für seine Liebe. Ich sagte ja, ich bin in diesen Gesprächen ein Deckellüpfer. Chuck wusste nicht, was die Schuld war. Und sie wollte es nicht preisgeben. Sie arbeitet dran, das abzuzahlen, so viel sie kann, bevor die Ehe beginnt im August. Ich habe große Hoffnung, weil sie lernen will und lernen wollte. Geld und Habe. Dann die Ziele, die wir für die Ehe haben. Wie viele Kinder wollen wir haben? Was wollen wir aus unserer Ehe machen? Wo wollen wir dem Herrn dienen? 9, die Gabe unserer Geschlechtlichkeit und 10, Kindererziehung. Ich habe die Einstellung meiner Frau gewusst über die meisten dieser Bereiche, bis auf die Gabe unserer Geschlechtlichkeit. Darüber haben wir nicht gesprochen. Ich habe die Einstellung von Nancy gewusst über diese Dinge, bevor ich sie bat, meine Frau zu werden. Du fragst ja, wie hast du das erfahren? Ziemlich leicht, denn ja, in der langen Freundschaftszeit, die wir hatten, kamen wir dann in Kontakt mit Leuten. Meinetwegen hatten Leute Kinder. Und wir beobachteten, wie sie umgingen mit den Kindern. Dann habe ich anschließend gefragt, ja, was hast du gedacht, wie sie da das Kind erzogen haben oder nicht erzogen haben? Und vieles, was wir über Kindererziehung wissen, wissen wir durch die Beobachtung anderer Leute und dann der Austausch darüber nachher. Ich habe gewusst, was ihre Wertvorstellung ist über Kindererziehung, was ihre Wertvorstellung ist über Geld, wie sie über ihre Eltern denkt und. Ich habe all das gewusst, schon bevor ich sie bat, meine Frau zu werden. Durch viele, viele Stunden des Gesprächs und des Austausches. Das ist ein Unterschied in der Handhabe. Wenn man schon von vornherein in den ersten Tagen der Beziehung über Hochzeit und Ehe und Hochzeit spricht, wenn man sagt, ich möchte dich bitten, meine Frau zu werden, und dann erst kommt die Kennenlernphase. Es ist gerade umgekehrt, wie es in vielen Fällen sein soll und sein könnte. Der geistige Bereich, sich kennenlernen und Austausch, die Denkweise des anderen. Der dritte Bereich, der soziale Bereich. Und das habe ich gestern Abend erwähnt. Und ich habe hier bei Matthäus 22, die Verse 35 bis 40, ich habe das erwähnt, weil ich merken wollte, wie geht dieser Mensch mit, vor allem mit den Eltern um. Ich denke dabei an meine Frau, die, als wir in der Kennenlernphase waren in unserer Freundschaft, hat Nancy gewusst, meine Eltern feiern 25-jähriges Jubiläum. Und so hat sie von der Ferne, meine Frau ist Einzelkind und wir waren etwa 5 Autostunden entfernt von ihren Eltern, von der Ferne aus bereitete sie den Eltern ein Überraschungsfest vor. Die Eltern haben nichts davon gewusst. Sie fuhr auch überraschenderweise nach Hause vom Studium an dem Wochenende. Alles war vorbereitet von Freunden. Sie kommt rein, die Eltern haben überhaupt nichts gewusst. Die Tochter hat für sie ehrenderweise ein 25-jähriges Jubiläum geplant. Wie geht das Kind mit den Eltern ehrend um? Wie geht das Kind liebevoll mit anderen um in dem sozialen Bereich? Weiß dieser Mensch im sozialen Bereich, was es bedeutet zu lieben? All das, was wir gestern Abend gesehen haben, kann man hier anführen. Und dann viertens, der physische Bereich. Ich führe den physischen Bereich viertens an, weil ich das für so wichtig halte, dass man den physischen Bereich hinten anbringt bei einer freundschaftlichen Beziehung. Wenn man schon in der ersten Woche miteinander im Bett gewesen ist oder miteinander sehr nahe gekommen ist, was der physische Bereich anbelangt, ist es gerade umgekehrt zu dem Plan Gottes. 1. Mose 2, 24 und 25. Da wird der Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen. Und er wird seinem Weibe anhangen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, der Mensch und sein Weib, und schämten sich nicht. Zunächst einmal die Bereitschaft, sich zu lösen von dem Elternhaus, von all den Pflichten und Abhängigkeiten vom Elternhaus, und dann die Bereitschaft, die volle Verantwortung auf sich zu nehmen für die neue Beziehung, und dann kommt die geschlechtliche Beziehung. Hebräer 13, Vers 4, die Ehe ist von allen in Ehren zu halten und das Ehebett unbefleckt. Hure und Ehebrecher wird Gott richten. Ich möchte bitten, dass wir unsere Bibeln aufschlagen zu 1. Korinther Kapitel 7. An dieser Stelle möchte ich sagen, Gottes Plan für den physischen Bereich ist unmissverständlich. Manche übersehen das. Neulich war ich in einem Gespräch mit einer Person, die sagte, die Freundin habe die Bibel durchgelesen und nichts dagegen gefunden, gegen das Zusammenleben vorehelich, und habe dann gesagt, gut, ich sehe, dass es nichts in der Bibel gibt dagegen, also können wir das tun. Sie hat nicht sehr genau und sorgfältig gelesen. 1. Korinther Kapitel 7. Vers 1. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es ja gut für den Menschen, kein Weib zu berühren. Um aber Unzucht zu vermeiden, habe ein jeglicher seine eigene Frau und eine jegliche ihren eigenen Mann. Der Mann leiste der Frau die schuldige Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Manne. Die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Gleicherweise verfügt aber auch der Mann nicht selbst über seinen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, außer nach Übereinkunft, auf einige Zeit, damit ihr zum Gebet Muße habt, und kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versuche um eure Unenthaltsamkeit willen. Vers 3. Der Mann leistet der Frau die schuldige Pflicht, ebenso auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib. Aha. Die Geschlechtlichkeit, die weibliche Geschlechtlichkeit von der Frau gehört ihrem Ehemann. Sie verfügt nicht selbst über ihre weibliche Geschlechtlichkeit. Diese Geschlechtlichkeit gehört dem Ehemann. Ist sie nicht verheiratet, sie gehört dem Ehemann, die sie bekommen könnte. Oder dem Herrn. Aber sie ist nicht für die Selbstverfügung da. Und die männliche Geschlechtlichkeit ebenso. Gleicherweise verfügt aber auch nicht der Mann selbst über seinen Leib, sondern die Frau. Der Zusammenhang ist unmissverständlich. In der Ehe ist meine Geschlechtlichkeit, meine Männlichkeit meiner Frau gerichtet und ihre Weiblichkeit ihrem Mann gerichtet. Das heißt, dass wir in der Ehe eine freudige Verpflichtung haben, einander zu dienen mit unserer Geschlechtlichkeit. Außerehelich hat man sich zu enthalten von der geschlechtlichen Beziehung, weil es da nicht Gottes Plan ist. Weil die Geschlechtlichkeit dem Ehepartner gehört. Wenn man nicht verheiratet ist, gehört es dem Ehepartner, der kommen wird. Das bedeutet für mich, wenn man fragt, was ist die Grenze vorehelich, dass beide bekleidet bleiben sollen, ständig, und zweitens, die Hände wegzuhalten von den Geschlechtsgliedern des anderen. Weil die Geschlechtlichkeit von meinem Partner ihrem Ehepartner gehört, und wenn wir noch nicht verheiratet sind, dann gehören sie mir noch nicht. Ich kann euch nicht sagen, wie tränenreich Gespräche waren, wo Leute diesen göttlichen Plan missachtet haben. Und in meinen vorehelichen Gesprächen ist das eine Frage, die ich stelle. In Seelsorgegesprächen ist es eine Frage, die ich stelle. Wie war es bei euch vorehelich? Wenn jemand hier ist und sagen muss, wir haben uns leider vorehelich falsch benommen, wir sind zu weit gegangen, dann gibt es Reinigung. Wenn das bis zum heutigen Tag noch nicht bereinigt wurde, ich flehe euch, bereinige das mit eurem Partner. Wenn du als Frau die Schuldige bist, dass du eingewilligt hast, bitte den Mann um Vergebung für die Einwilligung vorehelich. Denn es liegt Schuld auf eurer Beziehung, die noch nicht bereinigt ist. Und wenn du als Mann an diesem Punkt schuldig bist, bitte sie um Vergebung, damit auf dieser Ebene völlige Reinigung geschieht zwischen euch beiden. Damit der Herr seinen vollen Segen voll ausschütten kann. Es ist nicht so, als ob der Herr nicht vergeben könnte, auf keinen Fall. Er vergibt gern alle Sünden, die wir zu ihm bringen, aber wir müssen sie bringen. Die Geschichten, die ich erlebt habe auf diesem Bereich, sind so horrorreich, dass ich nur weinen kann. Ein Paar mit 3 Kindern. Sie sind vor mir fast bei der Scheidung angelangt. An dem Tag, wo sie hätten Scheidung erleben sollen, haben wir glücklicherweise eine neue Besiegelung ihrer ehelichen Treue erlebt. Er war fremdgegangen bei einer anderen Frau, sie war fremdgegangen bei einem anderen Mann. Ich bin zu dem Mann bei der anderen Frau gegangen, ich habe mit ihm gesprochen, ich habe gesagt, du gehörst nicht in diese Wohnung. Meine Frau und ich haben eben vorhin mit deiner Frau gesprochen, sie wartet oben in Möhringen auf dich und ich bin gekommen, um dich abzuholen. Eine halbe Stunde später verließen wir die Wohnung nach schwerem geistlichen Kampf in diesem Mann, wo er dann sagte, gut, ich gehe. Und verließ die Wohnung, verließ die andere Frau und ging zurück zu seiner Frau. Das war Vergebung innerhalb der ersten 20 Minuten, denn er wusste nicht, dass seine Frau auch in der Zeit fremdgegangen war. Sie vergaben einander. Mit Tränen überströmt waren sie in den Armen voneinander. Etwa 10 Tage später sprachen wir darüber, warum ist es dazu gekommen, dass ihr fremdgegangen seid. Sie hatte eine Abneigung im Bereich der Geschlechtlichkeit. Wo begann das? Wo habt ihr mit Geschlechtlichkeit begonnen? Sie sagte, ja, das begann bei uns vorehelich. Ich willigte ein und wollte nicht. Und seither habe ich eine Abneigung gegen die geschlechtliche Beziehung in der Ehe. Und das ist zurückzuführen zu der vorehelichen Zeit. Da haben wir an dem Abend, dem Herrn sei Lob und Ehre, das bereinigen können. Bereinige, was falsch ist. Nehmt euch vor, wenn ihr noch nicht verlobt oder befreundet seid, nehmt euch vor, in Reinheit miteinander zu leben. Reinheit bedeutet nicht, dass man keine Beziehung aufbauen darf, und es bedeutet nicht, dass die Beziehung kalt ist, sondern es bedeutet einen hohen Respekt vor der Würde des anderen Menschen. Vor der Würde, der hohen Würde der Frau in den Augen des Mannes und vor der hohen Würde des Mannes in den Augen der Frau, und dass man diese hohe Würde des anderen achtet, bis man verheiratet ist und nicht über diese Grenze, die Gott gegeben hat, hinwegschreitet. Nun, ich bin mir im Klaren, dass eventuell diese letzten Minuten für manche gewisse Probleme hätten aufwerfen können. Es ist vielleicht nicht häufig, dass man so offen darüber spricht. Und es ist auch ein Gespräch, auch ein Thema, das man nicht unbedingt hier so in der Runde besprechen möchte. Das verstehe ich schon. Aber ich kenne die Beziehung, die entlobt wurde, 5:05. Ist eine Beziehung, die begann aufgrund des physischen Bereiches viel zu schnell. Und der Mann wurde praktisch überrumpelt, weil sie dachte, so beginne man. Und er wollte nicht. Und es war Schuld in der Beziehung. Und dann fiel die Beziehung auseinander, weil sie eben drückende Kraft innerhalb der ersten Woche. Wann sprechen wir über die Hochzeit? Und wann können wir Hochzeitspläne machen? Er wollte Freundschaft langsam anbahnen. Und sie wollte gleich über die Ehe sprechen. wenn man verschiedentlich zu der Sache kommt, muss man wissen, Gott hat einen Plan hier. Was ist Gottes Plan? Das muss man studieren in der Schrift und zweitens sich dann halten nach diesem Plan, denn sein Plan hat nur unser Wohl, unser Bestes im Auge. Daniel hat es gestern Abend gesagt, der Vater, der seine Kinder liebt, könnte gern jemand für seine Kinder aussuchen. Ich verstehe ihn nur zu gut. Als Vater habe ich schon ein paar Mädchen gesehen. Ich habe zu meiner Frau gesagt, also ich könnte mir sehr gut die vorstellen als Schwiegertochter. Ich könnte mir das sehr gut vorstellen. Und wir beten natürlich, dass unsere Söhne und unsere Tochter unter der Leitung des Herrn stehen diesbezüglich. Wir mischen uns da nicht hinein. Wir haben unsere Kinder nicht so erzogen, dass wir uns da hineinmischen. Aber ich kann mir gut vorstellen, was er gemeint hatte, dass als Vater er sagte, ich kenne meine Kinder, ich weiß auch um die Notwendigkeit der geistlichen Reife und bin bereit, auch meinen Kindern in diesem Punkt zu dienen. Nun, ich habe 10.30 Uhr und ihr seid ein sehr, sehr, sehr geduldiges Publikum, dass ihr so lange zuhört. Ich denke, es ist gut, wir machen hier vielleicht Pause. Und in der nächsten Stunde zum Anfang gebe ich vielleicht ein paar Minuten Zeit zum Austausch oder wir können auch in der Pause darüber sprechen. Wir neigen uns zum Gebet. Darf ich bitten, dass zwei Personen mit uns beten zum Schluss?